Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Wir tauchen gleich ab und lassen uns treiben mit meinem heutigen Gast Bernd Brunner. Der hat eine unterhaltsame Kulturgeschichte des Schwimmens geschrieben, nach der man ganz anders ins Wasser springt. Aber bevor wir gemeinsam Badeanzüge und Schwimmstile bewundern, da wollen wir die frisch gekürte Büchner-Preisträgerin Christine Wunnicke vorstellen und kennenlernen. Sie haben es ja vielleicht gerade in den Nachrichten gehört, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung hat ihr diese bedeutende Auszeichnung gegeben und wir stellen sie gleich vor. Sie hat schon einige ziemlich große Preise bekommen. Christine Wunnicke wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Preis, den der Deutschlandfunk vergibt, ausgezeichnet und mit dem Jean-Paul-Preis. Und gerade eben hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr die wahrscheinlich angesehenste literarische Auszeichnung im deutschsprachigen Raum erhält, den Georg-Büchner-Preis. Da ist meine Kollegin Wiebke Poromka zu mir ins Studio gekommen. Sie ist aus unserer Literaturredaktion. War das jetzt eine überraschende Wahl für dich gerade um 9:30 Uhr, als diese Message kam, oder lag das quasi schon so ein bisschen auf dem Weg von Christine Wunnicke?
Ja, also eigentlich ist der Büchner-Preis immer eine Überraschung. Jedes Jahr, es gibt ja jetzt nicht wie beim Deutschen Buchpreis oder auch beim Raabe-Preis eine Longlist und Shortlist, wo man sich so ein bisschen vorbereiten kann und schon mal diskutieren kann. Es gibt auch nicht wie beim Literatur-Nobelpreis so eine Ladbrokes-Wettliste, wo schon mal spekuliert wird, sondern das ist jedes Jahr wieder eine Überraschung. Und wenn man mal so zwei Pole ansetzt, also Lutz Seiler, der vor 3 Jahren den Georg-Büchner-Preis bekommen hat und eher vielleicht ein erwartbarer Kandidat war, und auf der anderen Seite der Lyriker Oswald Egger oder Reinhard Götz, der vor 11 Jahren diesen Preis bekommen hat. Und das waren beides große Überraschungen, würde ich sagen. Christine Wunnicke ist vielleicht so ein bisschen in der Mitte. Einerseits, du hast es gesagt, weil sie eben schon viele Preise bekommen hat und von der Kritik ihre Romane wirklich hymnisch besprochen werden in den vergangenen Jahren, eigentlich ganz regelmäßig. Andererseits wird sie immer wieder, und das ist fast so ein bisschen komisch, immer noch als Geheimtipp bezeichnet. Dann jetzt oft schon mit dem Zusatz, der berühmteste Geheimtipp. Das muss man sich jetzt, glaube ich, langsam wirklich abschminken. Das liegt aber vielleicht daran, dass Christine Wunnicke ja auch eine ganz eigenwillige Gestalt ist in diesem Literaturbetrieb, nämlich eine sehr zurückgezogene. Die macht nicht so gerne Lesereisen. Das ist jetzt auch nicht so, dass das was Programmatisches hat und sie vielleicht keine Interviews gibt oder keine Fotos machen lässt. Damit hat das alles nichts zu tun. Die ist ja so ein bisschen unbeirrbar in dem, was sie mag und was sie nicht mag.
Und sie hat auch irgendwie eine eigenartige Sicht auf sich selbst. Ich habe gehört, sie hat mal gesagt, dass sie sich selbst eher langweilig findet. Hören wir sie mal.
Echt? Ja, habe ich das gesagt? Nee, ich glaube nicht ich selber. Ich habe wahrscheinlich gesagt, mein Lebenslauf ist langweilig oder sowas. Ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, ich bin selber der Mordslangweiler.
Da war sie hier bei uns in der Sendung im Gespräch vor einigen Jahren. War das so typisch für Sie, diese Wortmeldung gerade?
Naja, vielleicht so ein bisschen dieses doch so fröhliche, aber etwas tiefstapelnde. Diese Langweiligkeit, wahrscheinlich kam das daraus, dass sie eben nicht gern spektakuläre Auftritte hinlegt oder sich auch nicht selbst stilisiert. Und wenn man ihre Bücher kennt, ihre Romane, dann hat man aber schon ein bisschen das Gefühl, die sucht sich ja immer so ganz besondere historische Figuren raus, bisschen groteske Figuren auch und entwirft dann so ein kleines, wie so Kammerspiel, oder ich muss manchmal an so, es gibt doch so diese Puppenautomaten, wo plötzlich so Figuren anfangen miteinander zu spielen und es hat so eine klimpernde Schönheit. Und ich weiß gar nicht, wie Christine Wunnicke schreibt, aber ich stelle mir immer vor, dass sie da an ihrem Schreibtisch sitzt und sich ja so ein Theater sich vor ihrem inneren Auge abspielt. Und das gießt sie dann in diese Romane.
Jetzt hast du das schon angedeutet, sie hat immer wieder so eigenwillige historische Stoffe und auch Figuren, also auch ungewöhnliche Frauen, die so ein bisschen unkonventionell sind. In ihrem letzten Roman Wachs war das ganz augenfällig. Da können wir ja mal ein Hörstück hören, was sie vorliest.
Die Fürsorge, sagt man, ist uns Frauen eingeboren. Das Reine, das Nette. Blicken wir Leichen in ihren Bauch, sehen wir nur Pastellton und lauter Bordüren. Darum dürfen wir mit Namen nicht zeichnen und bekommen nur das halbe Gehalt. Wenn ich alles zusammensetze, was ich gemacht habe, sagt Marie, habe ich lauter idealische Menschen. Man sollte ihnen heute aus Seide nähen und sie zu besonderen Anlässen damit bekleiden.
Das war jetzt ein Ausschnitt aus dem Roman Wachs. Der stand ja auch auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis im letzten Jahr. Wiebke, was ist das für ein Roman?
Ja, das ist auch wieder ein Roman, wo sie zwei historische Figuren nimmt. Das ist einmal eine Anatomin des 18. Jahrhunderts und dann eine Pflanzenmalerin, die auch eine Liebesbeziehung eingehen. Und allein der Anfang dieses Romans ist wirklich großartig. Da geht diese 14-jährige Marie, die wir eben auch, über die wir gehört haben, geht in eine Kaserne und sagt, ja, hier sind ja Soldaten, hier müssen ja auch ein bisschen Leichen sein. Wahrscheinlich könnte ich mal ein paar haben. Ich möchte die nämlich sezieren, ich muss üben. Ich möchte der berühmteste Anatom von Paris werden. Und die baut dann tatsächlich den ganzen menschlichen Körper, alle Organe aus Wachs nach. Also im Grunde sind das auch so die Anfänge, das ist oft in den Romanen von Christine Wohnicke, die Anfänge der Wissenschaftsgeschichte, auch dieser Moment, wo Religion und Wissenschaft so aufeinander prallen und sich so ein bisschen neu justieren müssen und wo noch so eine Neugier besteht und auch ein Irren oder Verirren und wo aber diese ganze Wissenschaft noch nicht mit so einer Ideologie überformt ist.
Also das sind historische Stoffe, aber sie erzählt ja keine historischen Romane. Was ist denn das Besondere da an ihrer Schreibweise vielleicht auch?
Das Besondere ist vor allen Dingen, dass sie diese Romane ganz lakonisch sind. Also da wird ganz viel rausgestrichen. Gleichzeitig sind sie, das ist ganz schwer zu greifen, die sind trotzdem sehr fabulierend und sehr, sehr schillernd in ihrer Kürze. Also das ist wirklich ein Ton, den ich sonst noch nie gehört habe. Also das ist jetzt kein großer Kulissenroman. Und das ist vor allen Dingen ein Roman, der auch, oder das sind alles Romane, die wahnsinnig witzig sind, auch auf sprachlicher Ebene. Ich habe hier gerade eins, das Wachs aus dem Regal gegriffen vorhin und habe gesehen, welche Zeile ich mir zum Beispiel angestrichen habe. Da geht es um die Freundin von der Marie. Und da heißt es, sie war von hochgewachsenen Schönheit, von einer solchen Gattung und Art, dass sie Gegaffe, Gerede, Geseufze auf sich zog und im schlimmsten Falle auch Gedichte. Also da sieht man schon, das arbeitet mit Alliterationen und das hat so einen sehr, sehr eigenwilligen Humor auch.
Jetzt sind ja viele Bücher von Christine Wohnicke beim Bärenberg Verlag erschienen. Den gibt es ja so nicht mehr. Wir hatten den Verleger Heinrich von Bärenberg auch in der Lesart dazu. Was bedeutet das denn jetzt, wenn so ein Preis rauskommt? Jubeln ja eigentlich die Verlage, weil das meistens den Verkauf ein bisschen ankurbelt. Mhm. Sind die Bücher denn überhaupt zu haben?
Die sind im Moment noch lieferbar. Wir haben gerade eben noch mal mit Herrn Bärenberg telefoniert. Es gibt noch Bücher und es wird auch ab Juli das Taschenbuch von Wachs im Diogenes Verlag geben. Es wird sogar überlegt, ob vielleicht so eine kleine Auflage doch noch nachgedruckt werden kann von Wachs beispielsweise. Wahrscheinlich nicht in dieser schönen Ausgabe, wie ich sie hier habe. Das muss man nämlich wissen. Der Bärenberg war ein Verlag, der ganz aufwendig gestaltete Bücher gemacht hat mit Leineneinband und Fadenheftung. Also vermutlich wird das dann, das ist ja sehr aufwendig und teuer und langwierig in der Herstellung, wahrscheinlich nicht in dieser schönen Ausgabe. Aber ich glaube, wenn man jetzt gerade sofort noch losgeht,
zum Buchladen.
Dann kann man vielleicht noch welche Bücher bekommen, auch in dieser schönen Ausgabe. Und es muss jetzt wirklich einfach so sein, dass natürlich, auch wenn es auf dem Buchmarkt gerade alles schwierig ist, was die Verkäufe angeht und Verlage so etwas zögerlich sind, aber mich würde es doch sehr wundern, wenn nicht in den nächsten Tagen Christine Wohnicke einen neuen Verlag hat, den hat sie offenbar noch nicht.
Also auf zum Buchladen, beziehungsweise rufen Sie lieber an, sonst können Sie uns ja nicht mehr zuhören. Wiebke Poromka hat uns die neue Büchner-Preisträgerin Christine Wohnicke vorgestellt und wir werden die Preisträgerin im Laufe des Tages im Programm von Deutschlandfunk Kultur noch öfter haben. Abtauchen und treiben lassen mit diesen zwei Wörtern. Da hat man schon fast das Gefühl, im Wasser zu sein und loszuschwimmen. Bernd Brunners Geschichte des Badens und Schwimmens kommt genau richtig zur Freibadsaison. Und ich freue mich, Herr Brunner, dass wir beide uns hier auf dem Trockenen treffen. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Gerg. Ich freue mich auch.
Haben Sie heute Morgen schon ein paar Bahnen gezogen?
Nein, wobei ich in der Regel doch tatsächlich morgens auch gerne schwimmen gehe. Ich war gestern, wenn das eine Entschuldigung ist, und vorgestern auch ganz
sehr
früh.
Sehr brav. Ja, genau. Wir teilen ja beide da eine Leidenschaft. Und ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, wenn ich Schriftsteller hier habe, die in ihren Büchern immer wieder das vorkommt, Wasser oder Schwimmen, dann frage ich die manchmal. Und das Lustigste, was ich erlebt habe, war mit der aus Südafrika stammenden Schriftstellerin Deborah Levy. Die zog dann so ihren Pulli zur Seite und zeigte mir ihren Badeanzug, den sie immer anhat, um bereit zu sein, falls sie an einer Schwimmmöglichkeit vorbei.
Ich habe mein Badezeug auch dabei hier im Vorrat.
Ja, sehen Sie, da können Sie das ja nachvollziehen. Sie haben ja vorher über viele, viele andere interessante Gebiete geschrieben, über den Obstgarten, die Nacht, über das Liegen oder über die Himmelsrichtung. Wie kam es jetzt, dass Sie auf einmal übers Schwimmen eine Kulturgeschichte geschrieben haben?
Also Schwimmen ist für mich tatsächlich ein Herzensthema. Ich bin seit vielen Jahren Freizeitschwimmer, muss ich sagen. Ich bin jemand, der nicht die Bahn zählt oder die Zeit, wobei ich immer versuche, so 30 bis 45 Minuten zu schwimmen, aber je nach Tagesform. Also es geht mir um Fitness, es geht um eine Form von Abschalten, Entspannung, Meditation. Es hat für mich einfach das Schwimmen eine wahnsinnige Faszination weiterhin. Diese teilweise Schwerelosigkeit, die Wasserlust, wenn man so will, die Auseinandersetzung mit Auftrieb und Widerstand des Wassers, sich damit immer wieder einfach da wieder ein bisschen zu kämpfen, wenn man so will. Also es funktioniert für mich einfach am besten. Und ich weiß natürlich auch über die gesundheitlichen Vorteile. Ich habe viele andere Sachen versucht, Sportstudio, Laufen. Das ist für mich alles ein bisschen problematisch gewesen. Und Schwimmen ist einfach perfekt.
Und das finden ja viele Schriftsteller, das fand ich immer wieder erstaunlich, die auch übers Schwimmen dann geschrieben haben. Das fängt mit Lord Byron an, über Goethe. Robert Musil zitieren Sie, der war ein richtig guter Schwimmer.
Mhm. Franz Kafka auch übrigens.
Ja, Franz Kafka, bis hin zur Gegenwart, da gibt es ja auch einige. Haben Sie da so einen inneren Zusammenhang gefunden zwischen Schwimmen und Schreiben, dass sich das gegenseitig irgendwie befruchtet?
Ja, ich denke, dass das Schwimmen, also so eine Art von Kreativität durchaus fördert. Merke ich bei mir auch. Also man kommt einfach runter, der Kopf wird irgendwie so ein bisschen leer und ich komme auch manchmal auf tolle Ideen beim Schwimmen wirklich. Also gerade auch, ich bin ja Poolschwimmer. Mein Eindruck ist, dass sich die Welt der Schwimmer so ein bisschen in Poolschwimmer und Freiwasserschwimmer teilt. In Flüssen und Seen gelingt mir das nicht so wirklich, meine Gedanken zum Fließen zu bringen, weil ich doch immer denke, hier ist was oder da ist was oder da schwimmt was und im Pool gelingt mir das ganz gut.
Und bei Ihnen kann man auch lernen, wie sich das so entwickelt hat, wo die Menschheit quasi angefangen hat zu schwimmen. Und da fand ich nochmal erstaunlich, dass das Meer zum Beispiel doch relativ spät eigentlich dran kam.
Ja, das hat damit zu tun, dass einfach das Meer bei den Menschen sehr, sehr viel Angst hervorrief, ne? Und sich das erst im Laufe der Zeit eigentlich so richtig erst im 17., 18. Jahrhundert dann etwas gelockert hat. Da gab es interessanterweise auch in England, wo es dann einige Autoren gab, die das empfohlen haben, also das Eintauchen ins kalte Wasser und so weiter, wo dann auch gewisse gesundheitliche Vorteile betont wurden. Es gab dann sogenannte Dipper,
das fand ich ganz toll.
Genau, das waren dann Personen, deren Aufgabe es war, die Leute ins Wasser zu stupsen, zu stoßen, weil sie doch immer, es war also ein bisschen was von Angstlust wahrscheinlich auch. Sie wollten einerseits sich erfrischen ins kalte Wasser, aber hatten natürlich auch Angst wegen der ganzen Geschichten, die sich mit dem Meer verbinden, den Fischern, den Seeleuten, die verloren gegangen sind, den Ungeheuern auch, wo ja manchmal auch so ganz abenteuerliche Kreaturen dann aus dem Wasser auftauchten und so. Also muss man so ein bisschen vor dem Hintergrund verstehen, dass sich das erst relativ spät dann entspannt hat.
Aber die Dipper haben ja die Leute auch wieder rausgeholt, weil das soll man ja eigentlich nicht machen, die einfach ins Wasser stoßen.
Naja, die Frage ist, wie gut sie wirklich schwimmen konnten, die Personen. Also es gibt ja da eine ganz markante Persönlichkeit, die Mary Wheatland, an der Kanalküste gearbeitet hat, über viele, viele Jahrzehnte. So eine recht robuste Person gewesen. Das heißt, dass sie im Laufe ihrer langen Karriere über 30 Menschen vor dem Ertrinken gerettet haben soll.
Und das ist ja auch was Schönes in Ihrem Buch, dass Sie nochmal sehr viele so Hilfsmittel aufgespürt haben, wie man eben schwimmen lernen soll. Trockenschwimmgeräte oder Goethe hat ja auch diesen Korkreifen erfunden, mit dem man sich über Wasser halten kann. Was hat Ihnen denn besonders gut gefallen oder wo Sie dachten, ach, das hätte ich gern mal ausprobiert?
Also es gab da ganz viele Apparaturen, also von denen sich ja einige bis heute auch erhalten haben, mit den Paddeln und so weiter, das ist ja weiterhin auch ein Thema. Die Schwimmangel fand ich bemerkenswert, also wo der Mensch, der schwimmen lernen möchte, praktisch wie in so eine Angel eingehängt wird und dann von einem Schwimmlehrer oder Bademeister so gesteuert wird und vor dem Absinken ins Wasser sozusagen gerettet wird. Also das ist überhaupt das Trockenschwimmen auch tolles Thema. Es gab diesen schönen Spruch, dass man nicht eher ins Wasser sollte, bevor man schwimmen kann. Also das fand ich immer so bemerkenswert. Aber es wird ja auch heute noch manchmal gemacht. Habe ich auch gerade hier in Berlin an der Seestraße neulich gesehen.
Mit der Angel?
Nee, nicht, Entschuldigung, mit dem Trockenschwimmen. Hm.
Also, ja, weil das ist ja auch nötig, weil weniger Leute können überhaupt schwimmen.
Richtig.
Ja, das
richtig.
Ist doch eigentlich eine besorgniserregende Entwicklung.
Absolut. Und dann kennen Sie auch die Nachrichten über die Ertrinkenden und so weiter, gerade in den letzten Wochen.
Ja, war ja wirklich erschütternd.
Also es bleibt ein Thema.
Unbedingt. Jetzt haben Sie unglaublich tolle Anekdoten in diesem Buch und Fundstücke. Wie haben Sie sich da reingefräst? Also wo haben Sie das alles her?
Ja, also es gab einen ganz großen Glücksfall. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren den Heidelberger Antiquar Thomas Hatry kennengelernt auf der Frankfurter Buchmesse. Der hatte gerade ein riesiges Konvolut von Büchern zum Thema Schwimmen erworben. International etwa 1700, 1800 Bände. Und dazu auch einen sehr schönen Band übrigens veröffentlicht, also der immer noch erhältlich ist auch, wo die ganzen Bände aufgezählt sind. Und ich habe ihn dann besucht, also mit ihm und seiner Frau in Heidelberg und hatte die Gelegenheit, eben auch viele Illustrationen zu scannen. Und so hat für mich schon eine lange Geschichte, dieses Buch. Also seit 10 Jahren trage ich mich mit dem Gedanken und habe mich dann aber irgendwann wirklich hingesetzt und mir die schönsten Sachen rausgesucht, einfach für das Buch.
Mm, und da sind wirklich auch schöne Bilder, tolle Abbildungen, historische drin. Das
Danke.
Ist ja. Schön gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wie Sie das dann geschafft haben, weil es eben so viel Material gibt übers Schwimmen. Mm. Das ist ja was schon viele, viele Menschen fasziniert hat. Wie Sie dann nochmal so einen eigenen Zugang dazu gefunden haben.
Ja, der ergibt sich halt aus meinem Blick auf die Geschichte. Ne? Es gab in der Tat also eine Reihe von Büchern in letzter Zeit, oft auch Frauen, die ihre Bewegung in Seen, ihre Passion dafür beschrieben haben. Also ist eine ganz tolle Sache. Aber mein Blick ist ja wirklich eher historisch. Ich lasse ja auch meine eigenen Erfahrungen weitgehend raus. Das sind einige positive, viele positive, einige negative natürlich. Auch hatte zum Beispiel mal eine Begegnung mit Quallen vor 2 Jahren, die war wirklich sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Kann ich nicht empfehlen im Meerwasser. Bin aber trotzdem auch gelegentlicher Meerwasserschwimmer trotzdem noch. Und also insofern denke ich, dass ich da nochmal einen neuen Zugang biete. Kenne eigentlich so ein vergleichbares Buch nicht. Auch mit den ganzen Illustrationen vielleicht.
Und haben Sie jetzt nochmal was Neues ausprobiert? Also hat Sie die eigene Recherche quasi inspiriert, auch nochmal einen neuen Schwimmstil auszuprobieren? Schwimmen Sie jetzt anders?
Also was tatsächlich interessant ist, dass es sich ja in der Gegenwart sehr stark auf Brustschwimmen, Kraulschwimmen und gelegentliches Rückenschwimmen verengt. Und ich war einfach fasziniert zu sehen in diesen alten Büchern, dass da oft von dem Umdrehen im Wasser, das Schwimmen rückwärts und vorwärts in sitzender Stellung. Und es gab eine Vielzahl von Bewegungen, die man im Wasser ausführen konnte, die beschrieben wurden, durch Illustrationen belegt wurden. Und da lasse ich mich schon ein bisschen inspirieren, dass ich nicht immer so stoisch nur Brust schwimme. Ich bin eher der Brustschwimmer als der Kraulschwimmer, mit Brille allerdings. Sondern auch mal einfach mal mich entspanne und einfach mal nur ganz wenig mache im Wasser. Und so.
Und wenn wir jetzt direkt ins Freibad gehen könnten, welche historische Figur würden wir denn da gern mitnehmen? Also ich würde zum Beispiel, glaube ich, ganz gern mal entweder mit Robert Musil in den Wörthersee springen oder Franz Kafka im Freibad, stelle ich mir auch eine interessante Begleitung vor.
Ja. Also ich gehe auf Thomas Mann ein. Ich glaube, ich hätte mit Erika und Klaus Mann meinen Spaß gehabt.
Also all das kann man entdecken bei Bernd Brunner. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch
in
Deutschlandfunk Kultur. Und das Buch von Bernd Brunner ist unter dem Titel Abtauchen und Treiben lassen, die Geschichte des Badens und Schwimmens bei HarperCollins erschienen. Es hat 192 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Folgen des Klimawandels, die konnte man ja gerade in den letzten Wochen wieder deutlich spüren. Aber die Energiewende, die dringend notwendig wäre, um das aufzuhalten, die hat auch durchaus dunkle Seiten. Damit hat sich die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Thea Rion-Francos in ihrem neuen Buch beschäftigt. Extraktion heißt es, über die Grenzen des grünen Kapitalismus. Nina Scholz hat dieses Buch für uns gelesen. Das sind ja schon im Titel so Begriffe, die man vielleicht gar nicht so leicht versteht. Also was bedeutet Extraktion in Bezug auf den Klimawandel, beziehungsweise was ist eigentlich mit grünem Kapitalismus überhaupt gemeint?
Ja, ich erkläre vielleicht erstmal die Begriffe und dann, wie sie zusammenhängen. Also Extraktion ist im Bergbau das Herauslösen von wertvollen Rohstoffen. Und um einen dieser Rohstoffe geht es im Buch, nämlich Lithium. Und grüner Kapitalismus meint, oder sie meint damit, wollen wir die Erderhitzung und den Klimawandel bremsen, müssen wir die Emissionen senken und müssen quasi umsteigen von Verbrenner auf E-Autos, E-Batterien und auf erneuerbare Energien. Und diese Industrien, die sich dabei herausbilden, nennt sie den grünen Kapitalismus. Und wie hängt das jetzt zusammen? Der grüne Kapitalismus braucht für den Umstieg Lithium für die Batterien, in denen dann diese wiederverwendbare Energie gespeichert werden kann. Und diese Verfahren der Rohstoffgewinnung zerstören aber auch wieder die Umwelt, nämlich in den Ländern, wo diese Rohstoffe abgebaut werden. Und die zentrale Frage ihres Buches ist, rechtfertigt der Kampf gegen die Klimakrise trotzdem die Ausweitung dieser Rohstoffgewinnung?
Genau. Mhm. Und wie geht sie das dann an? Also sie ist ja Wissenschaftlerin, vergleicht sie da irgendwelche Studien oder was ist das für ein Buch?
Also da sind schon viele Studien drin. Sie ist also genau Politikwissenschaftlerin, aber es ist auch eine Reportagereise beziehungsweise drei Reportagereisen. Deswegen fand ich das auch gar nicht trocken. Sie reist zu drei Orten der Extraktion, nämlich einmal nach Chile in die Atacama-Wüste. Das macht den größten Teil des Buches aus. Und dann nach Nevada in die USA und nach Portugal. Und an den jeweiligen Orten trifft sie die verschiedenen Akteure. Gegnerinnen, Befürworter. Also Leute haben unterschiedlichste Interessen da drin. Und ich finde, als Leserin bekommt man ein richtig gutes Gefühl für die Widersprüche, die da auch vor Ort herrschen. Also auch da ist die Situation nicht eindeutig. Und den größten Teil verbringt sie in Chile. Also sie schreibt, man findet kaum ein Land, das von den Konflikten rund um den Bergbau so geprägt ist wie Chile. Und die koloniale Vergangenheit mit diesem Bergbau beginnt irgendwann im 16., 17. Jahrhundert, wirkt bis heute fort. Also zum Beispiel das Abpumpen der lithiumhaltigen Sohle gefährdet bis heute den ohnehin knappen Zugang für lokale Gemeinschaften. Und das sind oft indigene Gemeinschaften. Und zwei US-amerikanische Unternehmen, denen gehören eigentlich diese Rohstoffabbaugebiete. Und die indigenen Bevölkerungen werden zum Beispiel natürlich nicht an den Gewinnen beteiligt und haben auch keinen Teil an diesen Entscheidungsprozessen. Und der Staat reguliert es kaum. Es gibt viel Korruption. Und die chilenische Wirtschaft ist aber abhängig von diesen Rohstoffexporten. Genau, und dann zeigt sie anhand von Chile aber auch, dass es heute noch mal schwieriger ist, sich als Land aus dem globalen Süden auf diesem globalen Markt zu behaupten, weil Länder wie die USA oder auch wir in der EU, wir setzen jetzt selber auf Rohstoffabbau, weil es gibt neue Player wie China zum Beispiel, die, also China ist der größte Exporteur, aber auch Importeur von Lithium, größter Exporteur und Importeur von E-Autos. Genau, und jetzt wollen die Länder sich sicher machen und bauen es auch noch selber ab und machen den Ländern im globalen Süden quasi Konkurrenz.
Also sie hat ja offenbar da so richtige Feldforschung betrieben, aber was zieht sie dann da für Schlüsse draus?
Ich würde sagen, die Haupterkenntnis ist, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen kann. Also wir können nicht sagen, Klimakrise ist wichtiger oder Rohstoffgewinnung ist wichtiger, sondern sie sagt, wir brauchen viele unterschiedliche Lösungen, die wahrscheinlich auch gleichzeitig passieren müssen. Also zum Beispiel die indigenen Gemeinden müssen beteiligt werden. Auch wenn hier zum Beispiel in Serbien oder Portugal Rohstoffe abgebaut werden, müssen auch die Gemeinden vor Ort stärker beteiligt werden. Aber auch wir müssen unseren Konsum ändern. Also es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, ob man ein SUV im Auto hat mit einer riesigen E-Batterie oder ob es ein kleineres Auto ist oder ob es ein Bus ist am Ende, ob die Wege klein sind, ob die Wege groß sind in unseren Kommunen. Also auch wir haben einen Anteil daran, dass es vielleicht weniger Rohstoffgewinnung gibt.
Das heißt, sie zeigt auch neue Perspektiven auf das Thema in dem Buch. Also waren da Sachen dabei, die überraschend sind?
Ja, also ich finde, seit ich das Buch gelesen habe, habe ich einen komplett anderen Blickwinkel auf diese ganzen Fragestellungen. Auf der einen Seite zeigt sie, wie wahnsinnig kompliziert unsere Welt geworden ist, was wir für wahnsinnig komplizierte Fragestellungen haben und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Aber ich finde, sie macht das so viel klarer und ich habe da jetzt so einen richtig klaren Blick drauf und ich finde das auch total gut, dass sie am Ende sich nochmal die Zeit nimmt, Lösungen zu entwickeln. Also nicht nur eine lange Analyse liefert, sondern auch nochmal Handlungsanweisungen gibt und Handlungsmöglichkeiten. Das machen ja viele nicht. Deswegen finde ich das Buch schon sehr herausragend.
Und die Lösungsansätze scheinen auch praktikabel.
Also ein kleineres Auto kann ja jeder schon mal umsetzen.
Ja, das stimmt.
Mhm. Und die lokale Politik fragen, ob man das Bussystem nicht besser ausbauen kann, statt mehr Parkplätze. Das können wir, glaube ich, auch alle.
Also kann auch jeder was tun. Nina Scholz war das über das neue Buch der amerikanischen Politikwissenschaftlerin Thea Riofrancos. Extraktion heißt es, über die Grenzen des grünen Kapitalismus. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat es Stefan Gebauer und erschienen ist es beim Suhrkamp Verlag für 28 Euro. So ein bedeutender Preis wie der Büchnerpreis, über den wir anfangs gesprochen haben, der kurbelt den Buchverkauf des Gewinners oder der Gewinnerin meistens ordentlich an. Und solche Treibmittel braucht der Buchmarkt auch, denn wo man sich auch umhört, ob in Buchhandlungen, bei Autoren oder Verlagen, alle jammern und stöhnen. Ob zu Recht, dazu gibt es seit heute um 10 Uhr Zahlen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat seinen Bericht zur wirtschaftlichen Lage veröffentlicht. Und ich bin jetzt mit dem Börsenvereinsvorsteher, mit Sebastian Gugol, verbunden. Guten Morgen, Herr Gugolz.
Guten Morgen.
Ich habe schon gesagt, der Buchmarkt steckt in der Krise. Jeder sagt, dass weniger Bücher gekauft werden. Spiegelt sich das denn jetzt auch schwarz auf weiß in Zahlen?
Leider ja, leider muss man das sagen, dass diese Lesekrise, die schon seit einiger Zeit beschworen wird, jetzt wirklich auch den Buchmarkt erreicht hat. Also wir sehen ganz eindeutig, vor allem in der jüngeren Generation, in der ganz jüngsten Generation der 10- bis 15-Jährigen, wirklich Zahlen, die uns sehr beunruhigen, nämlich Einbrüche von knapp einem Drittel an Buchkäufern und an Buchkäufen. Und das ist natürlich auf vielerlei Ebene bedenklich. Das ist zum einen natürlich bedenklich für die Branche, das ist unser Nachwuchs, der geht verloren. Zum anderen ist es aber auch natürlich sehr bedenklich für die ganze Gesellschaft, weil die Lesekompetenz und die Möglichkeit zu lesen, sich eine Meinung zu bilden, mit an dem ganzen Buchgeschehen teilzuhaben, essentiell ist für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für die Teilhabe politisch wie gesellschaftlich an der Gesellschaft. Also das sind wirklich Zahlen, die alarmieren müssen und die auch eindeutig Reaktionen seitens der Politik erfordern, weil da offensichtlich in der Bildungspolitik einiges schiefläuft.
Aber das ist ja einerseits erwartbar, weil wir haben auch in der Lesart immer wieder über die Probleme mit der Lesekompetenz berichtet. Aber auf der anderen Seite berichten wir auch viel, dass eben eins der Wachstumssegmente, ja dieses New Adult Romance, also gerade das, was die Jüngeren lesen, ist. Warum geht da die Schere so offenbar auseinander?
New Adult und Young Adult, wie Sie es eben sagen, das ist auch weiterhin ziemlich stabil. Das ist weiter auf einem sehr hohen Niveau. Das heißt, diesen Impuls, den können wir weiterhin verzeichnen. Deswegen ist umso deutlicher, dass das Problem die Lesekompetenz ist, also die Bildung. Dass zwar einige Leute oder relativ viele sich mit New Adult beschäftigen und da eben auch wirklich kaufen. Die Verlage sind da sehr glücklich darüber natürlich. Dass aber eben in der Breite die Lesefähigkeit verloren geht. Und das schlägt sich dann eben auf dem Markt nieder. Es ist auch das erste Mal, dass das Gesamtvolumen zurückgegangen ist. Wir waren ja gegen den gesamtgesellschaftlichen oder gesamtwirtschaftlichen Trend, war der Buchmarkt die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr stabil, immer ungefähr bei knapp 10 Milliarden Umsatz. Und das geht jetzt eben auch langsam zurück. Für 2025 waren das knapp 3%. Und wenn wir aber dann in die Zahlen des ersten Halbjahres schauen, von diesem Jahr, also von 2026, dann ist das nochmal ein Anstieg, ein Schrumpfen auf über 4%. Und das sind wirklich alles Signale, die uns die uns zumindest nicht zuversichtlich stimmen, sagen wir es mal so.
Wenn ich gleich die erste Seite anschaue Ihres Berichts, da sind die zentralen Entwicklungen zusammengefasst. Da steht zum Beispiel auch, dass fast 10% weniger Neuerscheinungen herausgekommen sind. Also die Verlage planen offenbar viel zurückhaltender. Heißt das, dass sich eben so grundlegende politische Lage oder Inflation, solche Tendenzen in der Gesellschaft auch direkt auf den Buchmarkt auswirken?
Ja, ganz eindeutig. Also die Verbraucherunsicherheit ist ja auch so groß wie schon lange nicht mehr. Und diesen von mir eben beschriebenen stabilen Umsatz, den hat die Buchbranche auch hauptsächlich gehalten, weil die Buchpreise, also die Preise für einzelne Bücher die letzten Jahre, das kompensiert haben, was da an Gesamtvolumen verloren gegangen ist. Ich würde das jetzt nicht als alarmierend bezeichnen. Also der Rückgang der Neuerscheinung kann ja auch ein Konzentrations- oder ein Fokusprozess bei den Verlagen darstellen. Aber es zeigt natürlich, dass wirklich der Kostendruck insgesamt so groß ist. Die Herstellungskosten, dann natürlich die ganzen Grundkosten, Personalmiete und so weiter, das alles steigt. Die Inflation ist auch noch nicht aufgehalten. Und natürlich schlägt sich das dann eben in einer größeren Vorsicht, in einer größeren Verunsicherung nieder, was übrigens auch explizit ganz stark für den Buchhandel so gilt. Der Buchhandel mit den steigenden Kosten muss sich auch jederzeit überlegen, wie kompensiert man das, wie kann man das auffangen, dass die Mieten so steigen? Also die Themen kennen Sie ja alle. Und also das ist wirklich die Situation, die sowieso schon scharfe Situation verschärft sich also noch weiter, das kann man so sagen.
Das Einzige, was offenbar immer im Aufwind ist seit einigen Jahren, sind Hörbücher, also Audiobooks. Da geht es ja doch deutlich nach oben.
Ja, da gibt es wirklich sehr positiv stimmende Zahlen. Das ist wirklich das Segment, was neben New Adult, was wirklich auch stark bleibt, ist das Hörbuch, der Audiobereich, derjenige, der wirklich sehr, sehr beglückende Zahlen schreibt. Das scheint eine Art, vor allem bei den jüngeren Generationen, aber man sieht diese Zahlen auch bei älteren Generationen, das scheint so eine Art dauerhafter Trend zu werden. Meine persönliche Vermutung ist, dass das auch mit dem Boom der Podcasts zu tun hat, dass also die Gewohnheit, sich Inhalte über die Ohren sozusagen geben zu lassen, dass das jetzt in der Breite der Gesellschaft auch ankommt. Und das führt zu wirklich sehr erfreulichen Zahlen im Audiobook-Bereich. Da sind wir natürlich sehr froh darüber. Das kompensiert natürlich auch einiges an den Verlusten in den anderen Segmenten, die es eben, wenn man dann genauer in die Zahlen schaut, schon gibt, auch in den einzelnen Bereichen. Man kann sagen, die Belletristik ist auch noch relativ stabil. Also wir schauen jetzt natürlich auf die Zahlen, die noch stabil sind. Aber in fast allen anderen Bereichen ist ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen.
Und haben Sie den Eindruck, dass wenn Sie jetzt das über einen größeren Zeitraum anschauen, auch eben so eine generelle, lang anhaltende Abwärtsbewegung ist? Und wenn ja, müsste ja wirklich was passieren. Aber was könnte das denn sein?
Also zum einen, ich stimme Ihnen zu, das konnte jetzt die letzten Jahre immer noch kompensiert werden oder so ein bisschen aufgehalten werden, aber die Bedrohung, die war ja schon lange da und es scheint jetzt eben durchzuschlagen, auch in den Buchmarktzahlen. Und natürlich, die Buchhandlung oder die Buchbranche macht alles, was sie kann. Wir kennen die heroischen Kleinstadtbuchhandlungen oder die Buchhandlungen um die Ecke, die betreiben zusätzlich zu ihrem Buchgeschäft Leseförderung. Die stellen ein großes Sortiment zur Verfügung. Die sind dritte Orte, also Orte des gesellschaftlichen Treffens und des Zusammenhalts. Das ist natürlich alles, also wir stemmen uns mit allem dagegen, was wir haben, aber es braucht eben die politische Unterstützung. Es braucht politische Programme, vor allem in der Bildungspolitik, mit denen wirklich auch mal ein starkes Gegengewicht gesetzt wird und die eben dazu führen, dass die Lesekompetenz und auch die Lesefreude oder überhaupt der Zugang zum Lesen wieder stärker wird. Und natürlich wird das auch ein langsamer Prozess, aber das wird sich dann als Gegenbewegung ganz bestimmt zeigen. Und da sehen wir wirklich das größte Versäumnis. Wir tun als Branche natürlich auch alles, was wir können, aber wir brauchen dringend die Unterstützung der Politik.
Sebastian Gogolz, Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.